Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Smürek trifft auf Radio Potsdam. Ich bin wieder zu Gast an einem Lieblingsort und dieser Lieblingsort ist etwas fürs Auge und das habe ich tatsächlich auch so erwartet. Ich bin zu Hause zu Gast und zwar beim erfolgreichsten lebenden deutschen Modedesigner. Er ist in Potsdam geboren und auf dem ganzen Erdball bekannt, schuf mit seiner Marke Job ein Imperium, verkaufte Lizenzen in die ganze Welt. Auf Businessanzügen, schönen Kleidern, Boxspringbetten und Parfümflaschen steht noch heute sein Name, Job. Er hat die Marke Wunderkind entwickelt und erfolgreich gemacht, dutzende Preise bekommen, ist eine Film- und Fernsehpersönlichkeit und nun hat er eine Autobiografie geschrieben, die einzig mögliche Zeit. 486 Seiten stark, auch darüber wollen wir heute reden und darum möchte ich ihn zunächst herzlich willkommen heißen in meiner Sendung Wolfgang Job.
Hallo, guten Tag.
Ich bin froh, dass Sie diesen Termin möglich gemacht haben, denn als wir ihn vereinbart haben, lebten wir noch nicht in dieser sogenannten Corona-Zeit. Jetzt sitzen wir doch zusammen bei Ihnen zu Hause mit dem gebührenden Abstand und können miteinander reden. Vielen Dank dafür. Zunächst einmal, wie geht's Ihnen?
Mir geht's prima, denn ich bin mal so richtig ausgeschlafen. Ich hatte mich zuerst gar nicht dran gewöhnen wollen, an die sogenannte Entschleunigung. Das war so gar nichts für mich. Ich war immer ganz gerne in Eile, weil dann konnte ich mir auch Flüchtigkeitsfehler besser verzeihen. Aber im November fängt bei mir die Story schon an irgendwie. Ich rutschte aus, weil ich so wahnsinnig eilig war. Ich wollte zum Flughafen nach Zürich. Die Figur, die kam ganz gut durch. Aber ich wollte einfach für alle nochmal schreiben, dass es so eine andere Zeit auch gab. Und gerade auch für jemand wie mich, der ja überall hätte bleiben können, in New York, in Mexiko, in Japan oder wie gesagt im schicken Hamburg, wo ich lange lebte. Nein, meine Sehnsucht und war Potsdam. Ich wollte immer hierher und habe jetzt noch nicht mal jetzt in dieser entschleunigten Zeit das Gefühl, das alles gesehen zu haben, was ich immer zu noch sehen wollte. Ich hatte mir vorgenommen, endlich mal wieder ins neue Palais zu gehen, mir die Schlösser anzugucken, von innen auch. Denn viele Jahre, als ich nicht in Potsdam wohnen konnte, habe ich mir versucht, mit kleinen Andenken, kleinen Spiegelchen oder auch mal ein größeres Möbel, als ich zu Geld kam, vom Rokoko zu kaufen, dem Stil.
Hat man ja so ein bisschen jetzt mit dieser Zeit auch, ne? Die wirkt ja jetzt auch nicht so leicht und fröhlich.
Ja,
ne?
Erkläre ich das, weil mich das so wahnsinnig erinnert, diese parallele Zeit, wo man gerade vorher sich entschloss, endlos jugendlich zu sein. Und von den Alten nahm man höchstens das Haar. Aus dem Haar machte man sich Perücken, damit im Kontrast zu dem alten grauen Haar das Gesicht noch zarter und jünger wirkte. Aber man trug überall die sogenannten Schönheitspflaster, weil darunter oft die Pest war. Und diese Zeit wurde heimgesucht von Pandemien auch noch, eigentlich ja bis in die Zeit, da es Vakzine erfunden worden sind, gab es diese großen Epidemien. Ich bin auch noch an Polio geimpft worden, also gegen Polio geimpft worden an der Schule. Mit so einem kleinen Messerchen wurde mir der Oberarm geritzt und das musste aufgehen. Damals verstand ich noch nicht, dass das mit Antikörpern und so weiter zu tun hat. Aber dann muss ich auch sagen, New York, die Station New York, brach auf einmal diese Pandemie AIDS aus oder HIV. Und ruckartig waren Models tot und eine Agentur, Mail-Model-Agentur Zoli, da starb der Inhaber und die schönsten Männermodels. Und die Antwort war dann plötzlich, Mitte der 90er, das Supermodel, die Superfashion, es wurde noch krawalliger, noch lauter und Schulterpolster noch größer. Versace, all die, das war wie ein visueller Kampf gegen die Traurigkeit und gegen diese Pest, gegen die es damals ja auch nichts gab. Aber wie gesagt, wir, diese Szene, die kreative Szene, die ja auch betroffen war, die kreativen Menschen sind neugieriger, sind mehr unterwegs, suchen auch mehr ja den Abgrund und das Gefährliche, weil wir haben Appetit auf the good boys and the bad boys, nicht wahr? Ja, da habe ich das ja schon eigentlich erlebt und da dachte man auch, das wird uns alle hinraffen und dann war es doch nicht so Und jetzt war es eine ähnliche Ansage. Es hat mich echt erinnert. Es war am Anfang zwischendurch so eine Ansage, wo wir alle sind schon durchseucht, uns alle hat es schon im Griff und täglich andere Informationen von anderen Wissenschaftlern, das war wirklich ein ganz schöner Brei, den man da zu schlucken hat.
Die Natur ist ja sehr weise. Was denken Sie, will uns die Natur mit diesem Virus sagen? Ist da vielleicht haben Sie ein Gefühl? Steckt da irgendwas dahinter?
Ich glaube, man muss natürlich wissen, was ein Virus ist. Ein Virus ist kein Tier. Ein Virus ist auch kein Lebewesen. Also wir denken immer, das ist sowas Ekliges, was so krabbelt irgendwie. Das ist es nicht. Ein Virus ist eine Information, die sich nur multiplizieren kann, wie ein Gespräch praktisch, wenn ein anderer sie auch spricht. Also dieses Virus dringt ein und zwingt unsere Zelle, die eigene DNA umzuschreiben in die DNA des Virus. Es ist praktisch so, du wirst gezwungen, eine Fremdsprache zu sprechen. So lange, bis du dir selber vollkommen fremd bist, man sagt intelligente Viren, weil das ist gesteuert von einer Intelligenz. Das ist meine Meinung. Das ist immer wieder parallel zu unserem Lebensstil, auch bestimmte Viren gibt, ist einfach schon eine Wahrheit der Geschichte. Ich meine, was man über das AIDS-Virus weiß, dass das ausgebrochen war schon zur Zeit, als Belgisch-Kongo, der Bürgerkrieg ausbrach. Also das Königreich Belgien hat den Staat zurückgeschenkt. Und man wusste, dass dort also ein Impfstoff gesucht wurde gegen Polio. Und man glaubte, mit besonders lebendem Material Viren finden zu können. Deswegen wurden Schimpansen gefunden. Und meistens sind diese ganzen pandemischen Krankheiten auch mutierte Tierviren. Deswegen kann man natürlich schon jetzt behaupten, glauben oder weissagen, das ist die Rache der Natur an uns, damit wir uns dezimieren, damit wir uns nicht so endlos populieren, wie wir es tun immer wieder. Wir tun ja so, als ob wir in der Steinzeit leben. Wir müssen ganz, ganz viele Nachkommen haben, besonders am besten mit so vielen Partnern wie möglich, damit unsere Rasse überlebt. Das ist der Befehl in unserem genetischen Code. Mehret euch. Die Bibel geht hin und mehret euch. Und das wird, glaube ich, manchmal in unserer Zeit, wo wir so übervoll sind, missverstanden.
Ich will mal versuchen, schon mal eine Brücke zur Mode zu schlagen. Kann man das Verhalten der Menschen jetzt in dieser Zeit, und damit meine ich dem enormen Bedürfnis nach Sicherheit folgend, auch mit der Mode vergleichen? Also ich denke da so an große Konferenzen, alle haben immer schwarz und grau an. Ist ja irgendwie wahrscheinlich auch immer diese Sehnsucht nach Sicherheit drin, ne?
Ja, also wer Mode macht, hat keine Sehnsucht nach Sicherheit. Also der echte Modedesigner ist so wie der echte Künstler. Vielmehr Modedesigner gehören zu den echten Künstlern, die ungeheuer nervös auf den Zeitgeist reagieren. Und das gibt dann immer verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Ist der Zeitgeist so verängstigt, wie der jetzige ist und der Vater vor allem so viele verschiedene Sprachen spricht? Der Exorzist sagt immer, sag die Namen der Teufel, die ich besessen haben, dann kann ich sie ergreifen und verjagen. Also man muss die Dinge eben aussprechen, die in der Luft liegen, auch die Ängste. Und was mache ich als Modedesigner aus dem Gefühl einer pandemischen Angst? Zeige ich Ihnen was ganz Tröstliches? Zeige ich Ihnen etwas Ablenkendes, verstörend, schön? Wie ich sagte, die Supermodels, Freedom, das Lied von Michael Jackson, George Michael, das alles waren so Zeichen, du kannst mir nichts antun. Schönheit ist eine Waffe. Die glänzende Rüstung beeindruckt den Gegner, der traut sich keinen Schritt mehr heran. Also, das, so haben die 90er reagiert. Später Künstler wie Damien Hirst, die ganze Sensation-Ausstellung, sah man bereits, dass doch eine noch andere Angst zu der alten AIDS-Angst dazu kam. Denn Ängste sind dann oft eben auch pandemisch. Weil mit der Krankheit ändert sich unser Verhalten, unsere Moral, unsere Lebensumstände, unsere Erwartungen. Da geben uns, finde ich, die Politiker ja auch nicht die richtigen Antworten, können sie auch nicht. Weil jeder empfindet das Ganze anders, jeder reagiert anders, jeder lebt auch ein bisschen anders. Ich könnte als Modedesigner nur verschiedene Vorschläge machen. Mode hat eine Funktion und das finde ich eine ganz wichtige. Das, was man ihr auch vorwirft, dass sie Illusionen schafft, dass sie Fluchträume schafft. Ich ziehe mich heute ganz anders an, zum Trotz. Oder in der Zeit, wo es uns wirtschaftlich wahnsinnig gut ging, trug man zerrissene Klamotten, schwarz, trist, cool. Da, wo Mode richtig am Puls der Zeit war, da macht es Spaß, sie zu ignorieren. Die Modeleute untereinander sahen aus wie ein Haufen Krähen auf den Moden schauen. Bunt ging es nur auf dem Laufsteg hin und her. Aber ich finde, in dieser Zeit jetzt, wo wir vieles diskutieren müssten, in diesen Ferien, wie will ich persönlich reagieren? Wie will ich auch weiterleben? Wie will ich weitermachen? Ich kann es natürlich nicht selber allein entscheiden. Auch wenn ich wüsste, wie gerne ich es ändern würde. Plötzlich fällt einem ein, ist so ähnlich, als wenn dir einer sagt, du hast noch 2 Wochen zu leben. Oh, ich wäre doch so gerne noch in die Malediven. Nee, geht nicht mehr. Also verreisen ging immer noch, auch mit Krebs und Co. Aber auf einmal geht das alles nicht. Du bist auf dich zurückgeworfen. Da kann ich nur sagen, mach dir Gedanken über dich und versuche entweder deinen Kleiderschrank zu bereinigen, damit du danach richtig ganz anders neu anfangen kannst. Viele, die ich kenne, nehmen gerade ab, weil sie irgendwie schicker aussehen wollen, wenn sie aus dieser endlich wieder ans Tageslicht kommen. Ich habe mir auch überlegt, meinen Kleiderschrank zu säubern, was eine Schwerstarbeit ist, weil ich habe Sachen aufgehoben, die 30 Jahre alt sind, die ich gekauft habe. Mir passen die auch alle noch, muss ich dazu sagen. Deswegen war es auch so schlecht auszusortieren. Aber ich habe natürlich, und das hatte ich auch in den 70er Jahren, unheimliche Lust an Vintage. Also an alten Sachen, die man mal in einem anderen Zusammenhang, in anderen Tagen gekauft hat, sich genau anzugucken und sie zu verändern.
Wenn wir jetzt, wir haben ja gerade diese Maskenpflicht, die Leute maskieren sich jetzt im Supermarkt, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Erleben Sie, dass die Leute dann sagen, jetzt ist die Mode auch egal, wenn ich so ein Ding im Gesicht habe?
Ich glaube, dass das viele Leute sagen, aber ich erlebe es gar nicht so. Ich erlebe wirklich, dass die Leute sich präparieren für die Zeit danach, dass sich die Leute eine Diät jetzt gerade verordnen, irgend sowas, wozu man immer nie kam und wofür man immer Ausreden hatte. Ich war so im Stress. Ja, wir sind auch alle jetzt gerade in dem gleichen Stress, was uns ja auch irgendwie vereint. Ich finde, wir haben uns alle unheimlich schnell anders bewegt. Gerade in der Modeszene waren diese Küsschen-Küsschen-Nummer auf einmal wirklich sofort weg. Ob die wiederkommt, weiß ich gar nicht. Also ich dachte jetzt auch so nachträglich, na Gott sei Dank, das Geschlabber ist ein bisschen vorüber. Und wir müssen natürlich gerade wir, die den Ton offiziell angeben, also den visuellen Ton, müssen uns alle überlegen, wie geht's jetzt weiter? Ich meine, ich wusste das vorher schon, dass wir, und ich habe da draußen sitzen meine Enkelkinder, keinen Bock mehr drauf hatten, unkorrektes Zeug zu tun. Also ich esse seit 12 Jahren kein Fleisch mehr, weil ich das Wort Nutztier geht mir schon mittlerweile so unheimlich gegen die Natur. Wir haben ein Tierheim jetzt initial gezündet, nicht angezündet, sondern die Idee, hier nach Potsdam getragen, weil hier gab es kein Tierheim. Das ist jetzt da im Wald, entsteht das jetzt. Es war eine ehemalige Schule für Gehörlose in der DDR-Zeit. Ich habe mit Schrecken festgestellt, also dass sich da nichts geändert hat. Wir reden so lange vom Tierwohl. Dem Tier geht es genauso schlecht wie vorher. Die Menschen sind nicht bereit, auf diese Fleischfresserei für Billigpreise zu verzichten. Nicht aus dem Grunde, sondern meinetwegen, aber auch aus dem Grunde werde ich da auch immer radikaler. Ich esse fast vegan. Vor allem Gemüse, wir kochen meistens selbst. Das war bei mir schon vorher, aber ich kann ja sagen, ich gehöre zur Avantgarde der Fashion. Da ist man ein bisschen weiter vorne. Ich bin auch keiner, der hier irgendwie Religionen oder Verbote verteilen will. Nur Vorschläge. Auch Mode sind nur Vorschläge.
Jetzt diese Zeit könnte ja auch etwas für uns bringen, ne? Also die sogenannte Post-Corona-Zeit. Was sollte die für uns bereithalten?
Ja, Erneuerung. Einfach Erneuerung, finde ich. Und wie eigentlich jede grundsätzlich veränderte Gesellschaft sich nur verändern ließ durch Katastrophen. Ich meine, die Demokratie kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Industrialisierung, ob man sie jetzt positiv oder negativ sieht, auch eine andere Sache, kam nach dem Ersten Weltkrieg in Gang. Und Sozialismus und Demokratie und all diese Dinge wurden geübt in diesen 30, 40 Jahren der DDR. Die wurden immerhin geübt, ein anderes Gesellschaftsmodell mal anzudenken, fand ich irgendwie doch sehr interessant. Und ich habe diesen Satz gesagt, als ich mit Sarah Wagenknecht in Babylon auf der Bühne saß: Man muss den Kapitalismus versuchen zu retten, damit er nicht so mutiert und zusammenbricht. Es gibt dann längst diese Bitcoins und was es alles gibt, um den normal verständlichen Weg zu umgehen. Dass man Negativzinsen zahlen muss, das war auch eine Sache, die ich nicht mehr begriffen habe. Aber anscheinend ändert sich die Welt tatsächlich. Wohin, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Globalisierung nicht aufzuhalten ist. Schon gar nicht durch einen Nationalismus. Schon gar nicht. Da wirst du einfach nur überrollt und du musst einfach, glaube ich, jetzt eine humanere Richtung versuchen zu denken. Das bedeutet, dass jeder wirklich echt beginnen sollte, mit dem Verzicht zu üben. Wir können es ja. Ich finde es so erstaunlich, dass wir Deutschen es ja gekonnt haben. Wir konnten verzichten auf so vieles, was wir eigentlich vorher dringend brauchten. Und ich finde, wir leben jetzt eigentlich alle etwas zurückgezogener. Es wird auch angedacht, ob ein Garten so viel Dekoration braucht, ob wir nicht Nutzflächen wieder anlegen. Und das sehe ich eigentlich bei sehr, sehr vielen Menschen, die darüber nachdenken: Ach, ich glaube, ich gehe lieber hier zu der Schneiderin im Mittelweg. Ich brauche ja gar nicht ins KDW. Und man kann auch gemeinsam einkaufen fahren. Nicht, dass man nur einer pro Tag ein bisschen was kauft, sondern man macht sich wieder einen Speisezettel, auch mit den Nachbarn zusammen. Das mache ich natürlich, weil hier meine Familie wohnt. Ich gehe natürlich zu meiner Tochter und frage: Soll ich was mitbringen? Soll ich euch mit? Und umgekehrt auch. Also man organisiert sich ganz anders als früher. Und ich bin auch so froh, diesen Frühling hier erlebt zu haben. Und nicht irgendwie auf einer Reise, von der wir dachten, die müsste um die Uhrzeit sein. Denn wir haben jetzt so die Zwischenzeit. Die Kollektionen sind gezeichnet. Jetzt müssen die anderen ran, die Techniker. Jetzt hätten wir mal so 14 Tage Zeit. Nein, ich erlebe die Kirschblüte und ich erlebe diesen Park und diesen Tag, nachdem es geregnet hat. Welcher Segen. Also ich hab meine Umgebung, wegen der ich hergekommen bin, zurückgekommen bin, jetzt erst richtig schätzen gelernt. Und das klingt schon etwas schockierend.
Wobei es auch schön klingt. Das hat letztendlich ja dann auch den positiven Aspekt schon aufgezeigt, den auch diese Krise haben kann. Wie digital sind Sie eigentlich jetzt? Alle sind ja jetzt irgendwo in irgendwelchen Videokonferenzen.
Oh ja. Und,
ja, machen Sie
ja,
auch?
Ja. Ich habe gerade Focus.de mit Herrn Müller, dem Umweltminister, der Anita Tillmanns, die Chefin der Berliner Fashion Week. Und der Chefin da von Focus, Focus Communication, keine Ahnung, und ich eben, haben wir uns eben, wie geht es weiter mit der Mode, wie moralisch kann man sein in der Mode, weil die Anita Tillmanns sagte zum Beispiel, wir brauchen ja gar nicht so viele Designer, womit sich aber versprochen hat, denn die Designer sind nicht schuld an Billigherstellung und ja, übelsten Arbeitsbedingungen, das sind die Unternehmer, das ist die Industrie, die Designer sogar noch beklaut. Man kauft sich ein paar Teile von Designern, die mit vielen Änderungen endlich zu dem Punkt gekommen sind, dass sie vervielfältigt werden können. Ich weiß genau, was das Sampling, so heißt das, kostet. Ja, und dann wird es an zwei Leute verkauft und ja, wir haben nicht mehr die Entwicklungskosten drin, aber dann sehe ich das alles bei H&M. Sehr oft ist mir das schon passiert. Ich tröste mich dann immer damit, das ist ein Kompliment, das hat denen ja auch gefallen, aber die Ausbeutung von Designern findet wirklich statt. Es ist nicht so, wie Anita Tillmanns es sagt, es gibt zu viele Designer, es gibt vielleicht zu viele Brands. So viel, es gibt einen Überfluss an Produktion, weil das wird, habe ich gemerkt, auch von den drei Leuten gar nicht begriffen, wie das läuft. Solche Produzenten wie H&M, Kik und so weiter, Kik, die habe ich wirklich auf dem Kieker, ganz besonders. Weil die Etiketten lagen in der Asche von dieser Fabrik, wo 1500 Frauen verbrannten in Bangladesch. Und sie haben es nicht zugegeben. Gott sei Dank hatten sie so Metalltickets, da stand es drauf. Generell ist da aber jetzt auch nicht die Mode schuld. Denn schuld ist ja das Land, was das zulässt, was so viele Mädchen nicht braucht und die dann in die Arbeitslager schickt. Ich meine, da wird ja eben auch, wenn Anita Tillmanns rief, immer die Politik müsste da eingreifen. Nein, es geht hier so. H&M will 1 Million T-Shirts haben. Als Beispiel, von einem Modell, 1 Million, bestellt sie aber 2 Millionen, damit die Auslastung in der ganzen Gegend da ist und nur T-Shirts genäht werden. Man hört dann, nicht mal 1 Euro bekam sie pro Tag dafür, sie können damit nicht leben. Aber die ganze Familie arbeitet ja, also das geht dann schon irgendwie dort, sonst wären sie ja alle verhungert. Aber ich kriege das T-Shirt für 0,5 Cent, weil ich so viele bestellt habe. Und was mache ich mit denen? Ich brauche ja eigentlich nur 300.000. Ich verbrenne sie. Das ist die Wahrheit. Und so sind solche Billigfirmen in New York schon entdeckt worden und auch angeklagt. Aber was wird dann gemacht? Dann wird es halt, dann wird gefordert, gibt's doch den Homeless, gibt's doch den Obdachlosen. Ja, das wird nie eine dieser Firmen machen, weil die Klamotte am Obdachlosen, dann nimmt die Brand ja Schaden.
Image. Ja. Ja. Das könnte ja auch ein Thema sein, was jetzt im Rahmen dieser Krise so ein bisschen auf den, in den Fokus kommt. Ne? Also das Thema.
Ja, aber ist, say simply nein, was Nancy Reagan zu Drogen sagte.
Ja, genau.
Say simply nein. Ja. Wir brauchen uns doch gar nicht beschweren, wir sagen einfach nein.
Hm, absolut. Ich tippe mal, Sie sind ein sehr sinnlicher Mensch. Sicherlich fehlt so ein bisschen in der digitalen Zeit gerade so ein bisschen das Sinnliche. Wir wollen es mal reinholen in die Sendung mit Zara Leander.
Ja.
Das wäre ja mal was zum Hören und auch mal zum Genießen. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen.
Einmal ein Wunder geschehen und dann werden alle Wünsche wahr.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Willkommen zurück auf Radio Potsdam, Sonntagmorgen, und es ist ein besonderer Morgen, denn ich sitze zu Hause bei Wolfgang Job und wir reden über sein Leben. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Namen Die einzig mögliche Zeit, was vor kurzem erschienen ist. Sie haben sich die Arbeit gemacht, um bestimmte Dinge und Geschehnisse nicht ins Vergessen zu entlassen. Warum ist Ihnen das wichtig?
Als ich zurückkam nach Potsdam 2003, bin ich ins Gym gegangen, Fitness First, da am Bahnhof, und sagte dann zu dem Kumpel, na, erstmal kam die Frage, bist du? Ich wusste genau, was er meint. Ich sag, ja. Bist du? Ich sag, ja. Finde ich gut. Also ich fühlte mich mit dem finde ich gut aufgenommen. Also nochmal vielen Dank an den Kumpel von damals. Das Entree war sehr preußisch, finde ich. Und dann wagte ich zu erzählen, dass ich ja früher als kleiner Junge am Bahnhof war, nach Braunschweig zurück musste, wo meine Eltern lebten. Mein Vater war Chefredakteur von einer Monatszeitschrift. Und heulend, es war eigentlich immer eine Heulerei für mich, wenn ich endlich das Visum bekam, dann kam ich, habe ich vor Freude geheult. Und dann bin ich oft mit 12 schon alleine. Meine Mutter konnte nicht meinen Vater allein lassen oder irgendwie. Ich bin dann alleine gefahren im Zug. Und diese ganze Zugfahrt hatte ich Angst, weil dann kamen irgendwann die Zöllner dazu. Und das war auf eine gemeine Bande, besonders die Weiber, ehrlich gesagt. Wenn ich so mich duckte und dann sah ich so ein graublauen dicken Wollrock und so dicke Knie und so dicke graue Stiefel, dann dachte ich schon, oh, denn die waren wirklich nicht sehr mütterlich, würde ich mal sagen. Dann wurde ich dann aus meinem Sitz hochgepolkt und da, wo die Toiletten sind, stehend ausgezogen. So, dann wollen wir sehen, wo du die Devisen versteckt hast, wa? Ne? Und ich wusste gar nicht, was eine Devise ist. Und dann hatte ich oft Weihnachtsgeschenke gebastelt und eingepackt. Wir wurden dann aufgerissen. Immer wurde nach was gesucht. Keine Ahnung, was ich gar nicht begriff, nach was sie suchten. Ich hatte dann wirklich immer Angst und habe mir wirklich in die Hosen gemacht und dann aber durchgehalten, weil ich wollte ja nach Bornstedt. Und wenn mein Onkel mich dann abholte, war der Onkel Jorge, und der hatte so einen Dreitakter oder Viertakter, wie das heißt, stank furchtbar das Auto. Ach, die Gerüche, und wenn es denn so roch, dann war ich schon wieder froh und glücklich. Dann habe ich erstmal hier die Linden umarmt, hier vor dem Bauerntor. Und dann wusste ich schon so langsam, ich muss wieder los, und dann fing die Heulerei wieder an. Wieder nach Braunschweig, ja. Und ich habe dann nur erzählt, dass ich da immer auf dem Bahnhof saß, auf meinem Pappkoffer, und der Zug kam mal zufälligerweise nicht, aber meine Einreise war abgelaufen. Ich war einen Tag illegal mit 12. Und das hat mir schon immer so eine allgemeine Angst gegeben. Also so aus dem System gefallen zu sein, ist, glaube ich, eine unserer Urängste. Wenn man jemand fragt, wovor hast du Angst? Angst ist was anderes als Furcht. Dann ist es immer, aus dem System zu fallen, nicht mehr dazuzugehören, raus. Das ist eine Angst, die man mir da vermittelt hatte. Und dann sagte der, was? Wie was? Hier auf dem Bahnhof? Sag ich, ja, hier auf dem Bahnhof. Dann kriegt ihr auch Hunger, weil ich saß ja da nun und wartete. Und dann wollte ich mir von dem 5 Mark, die Oma mir zugesteckt hatte, eine Bockwurst kaufen, mit Tropa aber zu. Was? Ja, keine Asia-Pfanne und keine Pizzeria. Sag ich, nee, ich glaube, ich brauche mit dir auch nicht weiter reden, das ist schon gut. Ja. Da ist mir so eingefallen, dass diese Vergangenheit, die für mich noch ganz jung ist, weil ich bin ja noch nicht so alt, dass die so gar nicht mehr existiert. Das finde ich, da bin ich erschüttert manchmal. Der Buch soll ein bisschen helfen, sie soll helfen. Ich habe es versucht, das Selbsterleben und das Werden, wer ich wurde, nicht als Siegeszug oder als Triumph darzustellen, sondern immer die Zweifel, die Selbstzweifel und bin ich jetzt richtig, bin ich jetzt am richtigen Ort, weil es war alles so ohne Paper. Ich hatte dafür keine Papiere, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin trotzdem dank Glück und wohl auch der Fähigkeit, die sich dadurch, dass ich nicht da leben durfte, wo ich sein wollte, habe ich mir alles so wachgerufen und wachrufen können, schon zu der Zeit. Also mein Überlebensmittel war in der Zeit, in der ich mich nicht wohlfühlte, in Braunschweig nicht wusste, ob ich in das System passe oder nicht. Und es mir auch immer klarer wurde, dass ich in dieses System auch nicht passte, war es die Fantasie. die Fantasie
die Vision
und
die, oder Vision.
Ja, ja, genau. Mir das vorzustellen.
Hm. Was ist denn Ihre erste Erinnerung an Ihre Kindheit?
Das habe ich, glaube ich, sogar geschrieben. Das war der 4. Geburtstag. Ich wusste, dass ich am 18. November Geburtstag hatte. Und ich durfte aber erst am 18. den Geburtstagstisch sehen. Ich wusste, meine Mutter hatte den dekoriert. Und dann bin ich nachts aufgestanden. Im Halbdunkel konnte ich so sehen, dass da so eine kleine Figur aus Holz war. Und so eine Treppe dazu. Und sowas gab es früher als Spielzeug, aus dem Erzgebirge sicher. Und dann habe ich den angetippt, dann macht er ganz laut klack, 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 klack und ging die Treppe runter. Ah,
ja. Hm. Weiß nicht, ob Sie das
ja, echt, das Bild habe ich vor mir.
Ja, ja, ja. Hm. Das gab es denn früher immer.
Ja, kenne ich.
Und dann wachte meine Mutter auf und schnauzte mich an. Also, das war der 4. Geburtstag, den man sich vielleicht sonst gar nicht gemerkt hätte.
Ja, interessant. Welche Erinnerungen haben Sie noch an das Potsdam Ihrer Kindheit? Also wenn Sie Potsdam ja, vor sich sehen.
Das habe ich auch beschrieben. Hm. An der Hand der Mutter. Potsdam West war mir ziemlich unbekannt. Auch die Berliner Vorstadt, wo ich wohnte eine Weile, war mir auch nicht bekannt. Mir war eigentlich nur dieses hier bekannt. Also höhere Häuser als das hier nebenan kannte ich nicht. Potsdam West wirkte ja anders. Das waren ja so gemauerte Mehrfamilienhäuser. Das hatte eine andere, war eine andere Gesellschaft als die hier. Und meine Mutter nahm mich an die Hand und wir klingelten und eine Frau machte auf. Es war immer dunkel in meiner Erinnerung. Wenig elektrisches Licht, irgendwie düster. Und dann fragte meine Mutter, haben Sie denn Post bekommen? Also von meinem Mann habe ich jetzt schon lange nichts gehört. So. Und dann stand da meistens ein Kind und man sagte zu dem Kind und zu mir, geht mal in euer Kinderzimmer spielen. Man wollte nie, dass man bei diesen Frauengesprächen dabei ist. Die nach den Vätern, es war mir auch nicht so richtig klar, ich kannte den Vater ja nicht mal, um wen es da geht. Und dann hat man nach einer Weile sich dann befreundet mit dem Kind, weil man ja zwei, dreimal da war. Und dann auf einmal war es nicht mehr da, das Kind. Sie verschwanden alle. Und so löste sich auch für mich so dieses Bornstedt auf. Dann ging meine Mutter weg und ich blieb hier. Mein Vater tauchte kurz auf und ich blieb hier. Und ich fragte dann auch alle, darf ich hier bleiben? Ja, ja. Mit Kindern setzte man sich damals nicht auseinander. Gab andere Probleme.
Mhm. Auch wenn es schon ein bisschen in Ihrer Erzählung drin ist, aber nochmal konkret die Frage zu den Nachkriegsjahren. Das waren ja keine einfachen Jahre. Was haben Sie besonders vermisst in dieser Zeit?
Nichts. Nichts einfach. Weil es war alles hier. Es war ein Kosmos hier. Es war regiert von meiner Großmutter und meinem Großvater. Wenn die Schwestern meiner Mutter und meine Mutter sich mal wohl, nehme ich an, wegen irgendwelcher Männergeschichten im Krieg in die Wolle kriechten, dann schlug mein Großvater mit der flachen Hand auf den Tisch und die Suppenteller tanzten und die Löffel. Und ich kroch ganz schnell unter den Tisch und freute mich irgendwie, dass mal wieder Krach war. Nichts habe ich vermisst und es war alles da. Ich konnte ein Schwein hatten wir, das wurde dann einmal im Jahr geschlachtet, der Trichinenbeschauer, das musste man machen, ob das Fleisch nicht infiziert war von Trichinen, der war gleichzeitig Wärter in Sanssouci, der machte mir immer die Tür auf, wenn ich mit Klaus Bestrien, der hier bei der PNN, glaube ich, lange arbeitete, war mein Klassenkamerad, mit dem und Angela Vogt, die am Ende Eichnerallee wohnte, sind wir immer ins Schloss gegangen. Es gab keine Touristen, setzten uns auf die Möbel und taten so, als wären wir bei Hofer eingeladen. Oh, es war immer auf dem Friedhof, dann waren Gräber eingestürzt und wir hofften, Knochen zu finden. Wir haben dann auch Beerdigung gespielt, die Kirche ist hier genau nebenan. Wir haben dann irgendwie tote Mäuse beerdigt und oft war ja auch ein Ferkel tot, gequetscht von der Mutter oder so. Alles, wir suchten nach totem Getier, was wir mit großem Singsang beerdigen konnten. Und ja, also so waren die Spiele. Wir haben auch Verbluten gespielt, weil das hat mein Großvater immer erzählt. Heute musste ich war Peter, hieß ich, weil irgendeiner hieß Peter. Ich glaube, wir haben den Namen Peter angenommen. Und Angela hieß Rosine oder wenig, ich weiß es nicht. Und Angela musste mich beweinen, unterm Baum liegend. Ich lag da und verblutete und Angela beweinte mich. Also das waren Spiele, die wir so mit aufgeschnappt hatten. Weil in dem großen Haus wohnten auch die Flüchtlinge aus den Ostgebieten. da hat es mich hingezogen, unter denen zu sitzen und diese, ja, eigentlich grausamen Geschichten, die sie erzählten, übersetzten sich bei Kindern, die das Grauen nicht kennen, noch
ja,
nicht.
Ja, das ist dann wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen einer Kindheitserinnerung und eben der Erinnerung der Eltern, die es ja wahrscheinlich dann auch nicht ganz leicht hatten. Und in dem Zusammenhang die Frage...
Ich hoffe, dass übrigens immer, dass es so ist, wenn ich die Kinder in Aleppo und so sehe, dann denke ich, ihr werdet das spielen und ja, das Grauen ist für euch Teil eures normalen Lebens.
Ist es ein gutes Ziel, die eigenen Eltern im Laufe des Lebens zu verstehen und seinen Frieden mit ihnen zu machen? Und darüber hinaus, haben Sie das erreicht?
Ja. Also wenn ich auf den Friedhof gehe, dann sage ich doch manchmal Entschuldigung. Weil natürlich sind die Eltern, und das erlebe ich ja auch, bin ja auch ein Vater, sind natürlich auch die, denen man alles vorwirft. Das sind die Menschen, die sowieso einfach da sind, von denen man sich befreien will und dann doch nicht. Man will ja auch Schutz von denen und Genugtuung und Vergebung. Und gleichzeitig haben wir eben den Hang, das sagte Freud schon, eine Aggression der Person entgegenzubringen, die uns am nächsten steht. Also das kann jede Ehefrau und jeder Ehemann bestätigen, dass keiner kann einen so aufregen wie dieser Typ da. Ne? Nein, also meinen Eltern zu vergeben, fing sehr früh an, als ich selber merkte, was es bedeutet, erwachsen zu sein.
Ihre Mutter hat sich am Ende ihres Lebens von Ihnen gewünscht, dass Sie wieder nach Hause kommen, zurück an den Ort Ihrer Kindheit, nach Bornstedt. Jetzt sind Sie wieder hier. Wie stark war Ihre eigene Sehnsucht nach diesem Ort?
Also zuerst habe ich, die Sehnsucht war immer stark, aber ich dachte immer, ich kann die Verantwortung auf jemand anderes Schulter abladen. Noch war ich ja internationally on tour. Ich dachte so, als ich nach New York zog, das ist so der absolute Muss, dort zu sein, wo die Kunst entsteht und der Zeitgeist wohnt. Und es war ja auch fantastisch, dieses New York. Es brach ja weg, schon mit Giuliani und dann nachher, ich war ja da, als Schröder nicht mehr nach Afghanistan wollte. Und das hat man mich auch spüren lassen. Und dann wurde es auf einmal wie in der DDR. Ich rief meine Freunde an, oh, next week I'm coming. Dann hieß es, oh, can you do me a favor? Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte sprich darüber nicht. Sag ich, was übers Wetter? Bitte am besten nur übers Wetter. Ich sag, das kannte ich doch alle schon mal. Jetzt hier in New York? Ja, es war die Stadt, die auch viel früher noch, als wir es jetzt hier erleben, alle Civil Rights verloren hatte. Nach dem Twin Tower Fall warst du vor jeder Spitzelattacke nicht mehr sicher. Und dann war es für mich klar, hierher zu kommen. Ich wollte jetzt ja auch Wunderkind, ich hatte Wunderkind hier gegründet, dadurch, dass Vivian Westwood sagte, du, ich habe deinen Job übernommen an der UdK, ich habe ja da unterrichtet 6 Jahre. Wo sollen die denn hin, ausgebildet, die Modedesigner? Du bist nicht mehr da, Susanne hat zugemacht, Karl Lagerfeld, der braucht den nicht, die ich hier mache. Was sage ich denn mit denen? Dann habe ich gesagt, na, wir machen eine Show zusammen, eine Kollektion. Und bin danach auch wieder nach New York und Edwin Lemmerk hat hier weitergemacht, hat dann Kunden eingeladen, Presse, alle waren begeistert. Ja, nun schick doch mal ein paar Skizzen, ja, und damit war ich verloren. Verloren wieder an das alte System und was einen so aufregt, was man denkt, man gehört ja zu den wenigen Leuten, die da ganz vorne sind. Und ja, die kann dann schon echt süchtig machen, die Mode, wirklich. Weil du hast einfach mit extremen Leuten zu tun und besonderen Leuten. Und wir sprechen alle eine Sprache. Es geht um diesen einen Fotografen, um dieses eine Model und um diese eine Rocklänge, meinetwegen. Und alles andere kann ausgebremst werden. Das ist wirklich cool. Nee, dann habe ich ja in Potsdam schon gelebt, da am Heiligen See, weil meine Eltern lebten hier und ich konnte ja natürlich nicht mit meinen Eltern zusammenleben. Es war auch die Zeit, wo ich natürlich Berlin entdeckte. Berliner Nachtleben und mein Lieblingsrestaurant auf der Welt, die Paris Bar. Und ja, dann kam ich ja auch oft sehr spät nach Hause und die Mutter saß auf dem Stuhl vor dem Zimmer, was ich da oben hatte. Naja, dann sind wir umgezogen an den Heiligen See und Ja, das war aber so komisch. Das war eine ganz andere Gegend als diese hier. Naja, dann hatte Jette ja 6 Jahre hier, oder 7 waren es, eigentlich herziehen wollen, was sie nie tat. Das Haus war praktisch unbewohnt. Und irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, Charlotte hat gesagt, zieh sofort hier ein. Und Charlottes Stimme kann ich manchmal noch hören. Und dann habe ich zu Jette gesagt, lass mich doch hier reinziehen. Ich übernehme das hier, ich renoviere das wieder und lass mich hier mein Leben beschließen. Und sie hat es mir erlaubt dann.
Ja. Sie haben mal gesagt, Sie sind vor dem, was sich nicht bewegen oder verschieben lässt, immer abgehauen. Immer wenn es zu eng oder zu heiß wurde, sind Sie geflohen, mit dem Rucksack durch die Welt gereist. Wie halten Sie es jetzt an diesem einen Ort hier aus?
Ja, es ist schon eine ganze Menge. Wir einmal so einen Haushalt zu führen. Früher war es eben immer so mit Gepäck, leichtem Gepäck. Das Gepäck ist schon schwer geworden. Der große Garten muss unterhalten werden. Ich muss mich mit der Tochter irgendwie arrangieren. Denn mit Töchtern oder Söhnen, die Erfahrung habe ich nun leider nicht, geht es ja auch immer um dieses, Distanzprinzip. So ähnlich wie es in einer echten Zweierbeziehung eigentlich ist. Wie weit gebe ich meinen Radius auf? Wie weit darf der auf meine Kreidegrenze treten? Und vieles wirkt provozierend, was gar nicht so gemeint war. Also da immer wieder abzustecken irgendwie, wie weit können wir gehen gegenseitig, wie weit wollen wir näher haben. Das kann, glaube ich, nur der nachvollziehen, der Kinder hat und der in der Nähe der Kinder auch wohnt.
Dieses Getriebensein, also wenn zu eng, dann weg. Haben Sie rausgefunden, woran das lag? Also was hat Sie getrieben? Warum wollten Sie immer weg? Oder warum, wenn es zu eng wurde?
Ich war lange in Braunschweig, das not the place to be. Und meine Option, ich hatte dann Kunsterzieher studiert, in einer Volksschule Zeichenunterricht zu geben. Das wäre suicidal gewesen. Also ich habe 2-3 Mal hospitiert in so Klassen während des Studiums und da roch es wieder so nach Kreide und alten Socken. Ich dachte, oh Gott, nein, bitte.
Also direkt auch aus dieser Enge in dieser Zeit, ne? Das war so symbolisch
ja,
wahrscheinlich.
Klar. Ja, klar. Also unsere Lehrer waren ja noch aus der Generation von vor dem Krieg. Und ich war dann auch immer so verhangen in meinen eigenen Träumen und in meiner Sehnsucht nach Zuhause und nach diesem, let's spit it out, lass uns das mal wirklich sagen. Wo ist es schöner? Ich meine, ich habe wirklich viele Plätze gesehen, aber es ist hier so nah beieinander, die Beauty. Du gehst um die Ecke und da ist die Belvedere. Eine Belvedere in Hamburg hätte mir schon genügt. Dann gehst du um die andere Ecke, da ist Sanssouci und unten ist das Paradiesgarten und dann ist da der Heilige See und dann geht schon wieder Sacro los und dann geht hier die Fauninsel und boah, das ist ja alles viel zu viel. Und das muss man sich portionieren, um es zu verdauen. Und wenn man dann davon verwöhnt wurde als Kind, dann war es dir woanders etwas langweilig. Es ging dann höchstens das Gegenprogramm, also New York, diese Stadt der Extreme, diese Stadt der Competition, der Ellenbogen, aber auch der verschobenen Dimension. Also alle Deutschen, die ich traf, die in New York lebten, meistens so Journalisten vom Spiegel und schrieb ja auch für den Spiegel zu der Zeit öfter, die haben mit Inbrunst auf Deutschland geschimpft, wie spießig und eng alles sei. Aber von einem Tag zum anderen, wie bei uns auch, war alles auch anders.
Absolut. Wir wollen noch mal Musik hören. Johnny Mitchell.
Oh, gerne. Das passt gut.
Ja, ne? Da geht es um die Wolken. Clouds. Ja. Ja? Hören wir uns jetzt mal an.
Um die Wolken, die eben wie die Wolkenschlösser sind. Ne?
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Ja, Hier ist Radio Potsdam, hier ist Mürek trifft, hier ist Frank Mürek. Ich bin zu Gast bei einem weltberühmten Modedesigner, dem Kind unserer Stadt Potsdam, Wolfgang Job. Job, Ausrufezeichen, der Name, den kennen viele Menschen weltweit, ob es die Couchdecke zu Hause ist, auf der der Name steht, ob es Parfüm ist, Kleidung natürlich oder Möbelhaus, eine riesige Abteilung mit Boxspringbetten. Die Marke Job ist omnipräsent. Insider wissen, dass diese Firma Ihnen nicht mehr gehört, aber die Produkte werden immer noch mit Ihnen assoziiert. Wie gut gefällt Ihnen das?
Ach, das geht mir sehr gut, dass meine alten Kumpels so gute Geschäfte machen. Wäre ja noch schöner, dass sie noch heulend vor mir stehen und ich want my money back oder so. Nee, aber ich habe natürlich längst selbst wieder Unternehmen gegründet. Einmal war Wunderkind, High Level, Haute Couture. Das war ich mir und meiner Kreativität schuldig geblieben. Denn bei Job, Ausführungszeichen, waren wir ja gut aufgestellter Mittelclass-Genre. Es wurde sehr sportswährig, Jeans und Männeranzüge. Vielleicht war ich auch noch das Role Model der Zeit. Also mit den Damen war es etwas schwieriger als mit den Herren. Also wollte ich unbedingt eine Kollektion machen, wo all das Fragile, all das Besondere, das Intellektuelle, mein Romantizismus ausgedrückt werden sollte. Also es war wie das ganz große Gemälde. Das war Wunderkind. 13 Jahre immerhin durchgehalten und dann mich doch jetzt besonnen, nochmal ein ganz anderes Experiment zu machen. Unter der Marke Lux habe ich sehr professionelle Partner gesucht und gefunden, damit wir mal Produkte machen können, die passen zu unserer jetzt veränderten Zeit, dem veränderten Wunsch, sich neu aufzustellen, wo ich glaube, dass ich jetzt auch eine jüngere Gesellschaft als Klientel vorfinden würde. Ich meine, ich muss jetzt mit denen kalkulieren, die mir vorstellen, die vielleicht noch eine leere Wohnung beziehen. Also habe ich Möbel gemacht auch.
Wie ist denn das, wenn das Design dieser Job-Marke Ihnen nicht mehr gefällt? Ärgert Sie das dann?
Also so genau gucke ich es mir nicht an. Ich probiere nicht alles durch wie früher.
Aber Sie gehen durch ein Möbelhaus oder sehen jetzt im Bett, steht Job, fabelhaft. Steht Job drauf.
Und ja, nun ist es fabelhaft. Es gab es 1.000 Euro. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Briefe ich bekommen habe. Ich bin so glücklich in Ihrem Bett. Wirklich, ich habe die eine Weile aufgehoben. Nachher wurde es mir zu viel. Und es ist schon ein komisches Gefühl, wenn Leute auch im Restaurant aufstehen und sagen, wissen Sie, Ihr Duschvorhang, der ist ja fantastisch. Ihr Duschvorhang? Dann sage ich immer, ach, Sie waren das, die das Ding gekauft haben.
Schlafen Sie selber in einem Jobbett?
Bitte?
Schlafen Sie selber in einem Jobbett?
Nein, ich schlafe in einem antiken Bett, was mal Otto Nagel gehört hat. Das ist der Architekt oder Designer, der die Post in Wien gebaut hat. Ein total utopisches Bett aus Nickelstangen und Glasstangen. Ich meine, sieht aus wie ein Boxring.
Oh, nicht schlecht, Sie schlafen im Boxring. Wie sehr schauen Sie sich eigentlich noch so die Kleidung der Menschen in Ihrem Umfeld an? Sind Sie noch streng in der Beurteilung oder haben Sie so eine gewisse Altersmilde vielleicht?
Nein, ich finde das interessant, wie Leute sich sehen und wie wenig sie eigentlich darüber wissen, was sie tragen.
Sagen Sie mal zu mir, wie würden Sie meinen Anzug
nehmen? Ja, Sie wissen genau, Sie heute einen neuen Anzug anhaben und fabelhaft sitzt der sogar und ist eine gute Qualität, modern, ziehen sich extra was Neues an, dann fragen Sie mich das. Sie wissen es ja nur auch selber. Also normalerweise sagen es oft Frauen, die sich an dem Tag vielleicht gerade mal nicht gut angezogen haben, dann auch wissen irgendwie oder glauben, dass ich so derjenige bin, der den Apfel wirft, wie Paris. Ne? Also ich bin ja nicht bei Heidi Klum in der Castingshow, sondern ich sehe Leuten ganz deutlich an, vor allem, wer sie sein wollen. Denn Kleidung ist ja auch die Maskerade für die Person, die ich sein möchte. Es gibt dann die Leute, die kaufen sich in Hamburg eine blaue Jacke und mit Goldknöpfen und man denkt, der hat doch ein Boot, ne? Oder die Frauen, die so ein Leopardenmuster anhaben, von denen weiß ich auch ziemlich genau, dass sie sich wünschen, das ganz archaische Wunschbild, da ist der Kerl, der hat mir einen Tiger erlegt und hat das Fell abgezogen, jetzt trage ich das. Und die nebenan in der Höhle, die wird grün vor Eifersucht. Also Mode egal, also Bekleidung erzählt mir sehr viel über den Initialpunkt, wann der gekauft wurde. Also ich sehe so viele Leute natürlich in diesen entsetzlichen Steppjacken. Das sind die, die für Nachhaltigkeit kämpfen mit Plakaten. Diese Jacken dauern, glaube ich, 45.000 Jahre, ehe sie verrotten. Und dann haben sie auch noch den besten Freund am Hals. Die Jacken kommen alle aus China. Und es ist meistens der Hund, der da oben an der Kapuze hängt. Das sind die Leute, die die Omas mit dem Pelzmantel ansprayen, wissen nicht, was sie da am Hals tragen.
Denn sie wissen nicht, was sie tun, das hat man ja oft, ja. Fragt Ihr Mann Sie eigentlich, was er anziehen soll?
Wer?
Ach, der? Ihr Partner, ja.
Nee, also den sehe ich, wie gesagt, nur in dieser Joggingklamotte, weil er macht jeden Tag Sport und zieht sich dann nicht mehr um, weil wir haben ja, wie gesagt, Schonzeit. Ansonsten ist er eher derjenige, der mich kritisiert, weil, wie gesagt, ich habe sehr viele alte Sachen, die ich dann also wie ein Stilist anders zusammenstelle und vergesse dabei, dass ich natürlich mittlerweile keine 28 mehr bin. Und dann findet Edwin, dass ich etwas grotesk aussehe. Und ich sollte das mal bitte lieber ins Klassische wieder zurücksortieren.
Wenn Sie so alte Fotos von sich sehen, denken Sie da manchmal, um Himmels Willen, was hatte ich denn da an?
Ja, oder... Ja, eigentlich nee. Ich fand einfach immer ganz cool angezogen. Nee, ich finde, ich habe irgendwie ganz coole Klamotten am Mann gehabt, ehrlich gesagt. Und allerdings bin ich nicht mehr derselbe Typ, das muss ich sagen. Und ich würde dasselbe wieder anziehen. Aber ich muss respektieren, dass ich wirklich ein Großvater bin.
Sie haben viel Zeit mit Stevie Wonder verbracht, ne? Sie kannten sich relativ gut oder haben auch so ein bisschen mal zusammen gesungen sogar. Wir wollen Musik von ihm hören, aber das ist richtig, ne? Sie kannten ihn gut.
Wen?
Stevie Wonder.
Stevie Wonder saß vor mir im Mr. Chow. Und das war immer das Mr. Chow ist ein legendäres Restaurant. Das hat eine kalifornisch-chinesische Küche und Mr. Chow ist ein berühmter Mann, der im Film mitspielte, der erste war, der Kunst gesammelt hat, Art Deco zum Beispiel. Und der hat diese drei Restaurants, Mr. Chow in London, Mr. Chow in Los Angeles und eins in New York. Und das war next door zu meinem Apartment. Und es gab eine gewisse Zeit, Anfang der 90er, Mitte der 80er, seine Frau Tina Chow war ein Megamodel, Helmut Newton hat sie auch fotografiert, starb an AIDS und keiner ging mehr hin. Uns war das egal, es war die Kantine der Künstler, nie bekamst du da einen Tisch. Also 9 Monate, 10 Monate vorher und jetzt war es leer, das war die beste Zeit. Und ich habe mich da mit vielen Künstlern getroffen und mit den Kellnern zum Schluss und Mr. Chow bis morgens da gesessen. Also die ganzen Supermodels der Zeit und die Fotografen.
Radio Potsdam.
Zurück bei Smurek Trift auf Radio Potsdam. Immer am letzten Sonntag des Monats von 10 bis 11 Uhr bei mir in der Sendung. Heute Wolfgang Job, der im November letzten Jahres seinen 75. Geburtstag gefeiert hatte. Wie geht denn das Alter mit Ihnen um?
Also das Alter ist für mich sehr gut. Ich fühle es kaum. Wenn ich mir die Zahlen so angucke, dann denke ich natürlich, das ging doch ganz schön schnell alles irgendwie. Denn als ich das Buch geschrieben hatte, habe ich wirklich bewusst auf sehr, sehr, sehr viele Geschichten verzichtet, die mir sogar sehr viel Spaß gemacht hätten zu schreiben. Aber ich habe beherzigt, was die Lektorin sagte, killing your darlings. Das sagt man bei Drehbüchern auch. Was dir besonders gefällt, das lass einfach weg. Aber in Erinnerung natürlich kommt vieles. Wenn ich so im Gespräch bin mit anderen, dann merke ich einfach ganz plötzlich, dass ich davon Dinge erzähle und denke, die anderen müssten das alles kennen, dabei liegen da eine Generation dazwischen bereits.
Ja, das ist wohl wahr. Wovor haben Sie Angst?
Also ich habe eben die Angst, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht beschrieben eben gerade, aus meinem System zu fallen. Denn mein System bettet mich natürlich und beschützt mich, denn ich habe sehr viele Mankos. Mittlerweile bin ich nicht so digital, wie man es sein müsste. Mit meinem iPhone komme ich ganz gut zurecht. Aber Skypen fand ich neulich sehr unangenehm. Diese Erfahrung, die bräuchte ich jetzt gar nicht. Und wenn ich mir überlege, dass es ein Darknet gibt und Bitcoin und was alles, dann denke ich, das bin ich alles nicht mehr. In dem Science-Fiction-Film gab es keine Rolle für mich. Und dann bedrückt es mich natürlich. Das hat nicht so unbedingt mit mir allein was zu tun, aber dass meine Generation so unendlich viel verbraucht hat. Also dieses selbstverständliche Verbrauchen, das fällt mir jetzt erst auf. Hättest du nicht da auch schon rechtzeitig anders leben können? Das frage ich mich schon. Etwas mehr sinnvoll, vielleicht doch einer ganz bestimmten Idee mal hinterher folgend, statt so vielen Ideen zu folgen, wie es meine Art war.
Da haben wir ja jetzt dann vielleicht dann doch, und das ist dann nochmal ein guter Verweis auf die aktuelle Zeit, eine ganz gute Chance, ne, mal zu sondieren. Ja. Und nicht immer dieses Viele und in alle Richtungen.
Ich weiß nicht, was ich ohne Vorbedingungen, ohne Budget, ohne Little Help from Vitamin B erlebt habe. Das macht mich dann teilweise auch ganz ehrfürchtig und demütig vor dem, was man Schicksal nennt. Denn wie gesagt, es hat mir alles ermöglicht, wovon ich nicht mal eine Vorstellung gehabt hatte, dass es möglich sei.
Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Ich glaube, dass das natürlich einfach grober Unfug ist, das zu glauben. Weil alles, was biologisch ist, sind wir ein biologisches Wesen, baut sich ab, hat seine Zeit und verschwindet. Es ist Sterne vergehen und wir glauben einfach aus unserem Wunsch, noch eine Perspektive zu haben. Auch sie macht allein die Tür auf, das Lieschen. Ja,
jetzt kommt, der Hund Lieschen, kommt rein. Kommt,
genau. Das ist Lieschen? Genau. Lieschen ist das.
Aber da kommt gleich noch jemand.
Und Wer ist das? Ist der Hund von Florentine, Paco heißt der, den hat sie befreit in Spanien aus einer Zwangshaltung. Irgendwie, er war angekettet, ist noch ein bisschen gestört. Und ihre Mutter ist eine Ritschbecken, die ist die einzig Reinrassige
hier. Wir sind umhundet sozusagen gerade, genau. Ja. Genau. Also, Sie glauben, danach geht's nicht weiter? Dann?
Ich finde, es muss auch nicht sein. Ich meine, man hat dieses Leben und bloß aus Unzulänglichkeiten glaubt man, dass man das verlängern muss. Ich meine, wer hat uns eigentlich eingeredet, dass wir eine unsterbliche Seele haben? Ich glaube, dass solange wir so grausam sind mit Tieren, mit den uns anbefohlenen Wesen, dass wir sie wirklich, es gibt so eine tolle Serie auf RTL, Trucker Babes, da sieht man immer so Hardcore-Women, die irgendwelche riesen Lastwagen kutschieren, und einmal war ein kurzer Blick in den Inhalt, wieder standen Schweine dicht an dicht, und sie war 3 Tage unterwegs und hatte sich verfahren, und wer hat die gefüttert, wer hat die Luft gegeben? Ich meine, es ähnelt, diese Bilder über Viehtransporte ähneln den Transporten ins KZ. Für mich ist das eigentlich alles das Gleiche. Ich finde, wer einfach dem anderen die Würde nimmt, und das ist ja das Thema, was Herr Schäuble in euch sagt, und da unterstreiche ich das 100%. Es geht nicht immer, das Leben hat nicht immer Vortritt. Ich finde, Vortritt hat die Würde. Und einem Leben die Würde zu nehmen, ist ein Würde und wertloses Leben, was man dann gezwungen ist zu leben. Und so gehen wir mit den uns anbefohlenen Tieren um. Es reicht ja schon, dass wir sie essen und ihnen das Leben nehmen. Aber sie so leben zu lassen, so existieren zu lassen, ist, finde ich, so schmerzhaft für mich mittlerweile. Mittlerweile ist das für mich ein physischer Schmerz geworden, dass wir so leben.
Wie viel vom kleinen Wolfgang sitzt heute noch mit am Tisch? Wie viel Kind haben Sie sich erhalten?
Ja, das Drama des begabten Kindes, das habe ich auch erlebt, dieses Gefühl, allein zu sein und irgendwo nicht im System eingegliedert. Daher kamen sicherlich auch viele Ängste, die mich lange beschäftigt haben. Ich habe natürlich, weil ich diese Angst kenne, habe ich natürlich auch die Fähigkeit, mich intellektuell zu wehren. Ich wehre mich genau gegen diese Angst, weil Angst ist etwas, was nicht gerade kreativ ist und mir nicht nützlich erscheint. Aber so mache ich mir eben mit den Gedanken, der realistisch sich an die meinetwegen an die Physik und an die Elementarteilchen und all diese Physikideen heftet. Je mehr ich darüber weiß, umso mehr weiß, glaube ich, an eine große Kreativität, an einen ganz, ganz, ganz großen Entwurf, der nicht von uns ist. Also so weit reicht mein Glaube, dass ich an diese Chaosordnung wirklich, vor der Chaosordnung stehe ich staunend davor und denke, mein Gott, wenn der Mond ein bisschen anders gestanden hätte und dies und das, und dann wäre es keine Ernten, und wenn es nicht den 24-Stunden-Rhythmus gäbe, und wenn es all diese Dinge nicht gäbe, die zu dem ganz, ganz, ganz Alltäglichen gehören, wo wären wir dann? Und diese jetzige Zeit macht mir das nochmal bewusst. Wenn einem das ganz, ganz Alltägliche genommen ist, wie gehe ich dann damit um?
Das ist eine schöne Denkaufgabe, gerade speziell für diese Zeit. Womit kriegt man die Augen des kleinen Wolfgang zum Leuchten?
Also eigentlich staune ich jeden Tag. Ich bin jemand, der, wie meine Mutter, sehr meiner Mutter erinnert, die jeden Morgen irgendwie eine Palette von kleinen Wehwehchen zu berichten hatte. Und ich früher immer sagte, Mensch, Mutter, weil man konnte es ja kaum noch hören. Aber das tue ich jetzt auch. Ich wache auf und muss erst mal checken, ob mir irgendwie der Rücken wehtut oder der Nacken. Denn ich treibe jeden Tag eine Stunde etwas Sport, Gott sei Dank. Aber bin, wie gesagt, absolut fit. Ich habe innerhalb von 2 Monaten fünffach gebrochen, Knöchel überwunden, hops hier rum, als wäre nichts gewesen.
Kann ich bestätigen.
Und habe mich so daran gewöhnt, dass ich alles reparieren kann. Also das Gefühl, dass ich das mal nicht mehr könnte. Ich meine, ich bin sehr wohl in dem Bewusstsein lebe ich, dass da im Fuß noch eine Schraube ist. Aber ich habe mich trotzdem immer reparieren können. Und das hoffe ich, dass ich das kann. Aber ich sehe es ja in der Natur und bin hier Gott sei Dank von Natur umgeben. Ich weiß und will es nicht wissen. So viele Frühlinge oder Frühlings, wie das heißt, Frühlings, Frührechts, gibt es auch nicht. Also bin ich eigentlich, ja, staunend gehe ich durch diesen Frühling. Nun bin ich hier viel staunender als all die Frühlinge vorher. Es kommt mir alles vor, wie durch ein Vergrößerungsglas gesehen. Ich sehe die kleinen Vergissmeinnicht und die Ziller und die Tulpen und die Päonien, die gerade aufgebrochen sind, die chinesischen Päonien. Staunend. Unglaublich. Wie konnte man das übersehen?
Das war sie schon fast, die Sendung Smurek trifft, heute mit dem Stardesigner und einem der berühmtesten Köpfe der Stadt Potsdam, Wolfgang Job. Der Sonntag liegt ja noch vor uns. Wie sieht denn ein klassischer Sonntag bei Ihnen aus, oder ist Sonntag eigentlich nur ein Wort?
Nee, keineswegs. Sonntage sind natürlich meistens in der Vorbereitung für den Montag. Momentan ist es für mich ein bisschen schwierig, dass ich keine Deadlines habe. Ich habe mein Leben lang mich an Deadlines gewöhnt. Journalisten wissen, was das ist. Das ist der Tag der Abgabe, wo du einfach, wenn du den nicht einhältst, dann geht der ganze Schwanz, der dahinter kommt, wird ein bisschen krumm und schief.
Den Druck brauchen Sie, ne?
Momentan fordert keiner von mir sehr viel Arbeit. Und ich habe so ein paar Besprechungen, ein paar Projekte fertig schon, die aber auf ihren Tag der Veröffentlichung warten. Also es ist alles, die alten Terminkalender funktionieren nicht. Und so ist es jetzt im Moment so, dass ich am Sonntag versuche, wirklich das zu tun, was ich am wenigsten tat, nämlich meine nächste Umgebung anzuschauen.
Das ist eine schöne Geschichte. Und die können wir uns ja ganz kurz, weil Sie, liebe Hörer, das ja nicht sehen können, nochmal, zumindest im Gespräch, nochmal anschauen, wo wir hier sitzen. Wir sind umgeben von wunderbaren, großen Bildern. Ne? Das ist hier zentral aufgehangen. Wo haben Sie das her?
Also das ist, der Maler heißt Kahin Wiley und ist ein Nigerianer, der in Peking lebt. Er ist clevererweise mit seiner Mutter dahin gezogen, weil es werden ihm sicherlich im Hintergrund, für die Hintergrundmalerei, die vielen kleinen Blümchen, ein paar Chinesen helfen. Diese Kunst habe ich Gott sei Dank früh entdeckt. Ich habe viele Kunstrichtungen noch entdeckt, als sie noch zu bezahlen waren. Also die Kunst war sehr, sehr gut zu mir. Ich habe ganz früh Tamara Lempicka entdeckt, als sie noch quasi gerade dem Flohmarkt entwichen war. Heute unbezahlbar. Draußen hängt Norbertine Bressler-Roth, eine Malerin aus der Steiermark, die praktisch auch jetzt durch mich entdeckt wurde. Ich habe ein Bild ersteigert und schon fing es an, dass andere Kunden mitkriegten, Ja, und hierbei, bin jeden Tag in New York an einer Galerie vorbeigelaufen, wo ein großer Basquiat hing für $300,000 und ich konnte ihn nicht kaufen, weil ich hätte ihn ja schon für 3.000 kaufen können.
Verstehe.
Und ich habe aber nie spekulativ gekauft und Basquiat war nicht so in meinem Einrichtungsstil, der noch ein bisschen so French Avantgardist war. Ich hatte französische Möbel gefunden, steigert so aus den 30er, 40er Jahren, die ultramodern aussahen, weil die Franzosen haben da vieles gewagt. In der Zeit, wo wir hier Gelsenkirchener Barock zurechtfummelten und Schrankwände, haben die wirklich aus preiswertem Material tolle Formen gebildet. Und dieser Sessel zum Beispiel, anders bezogen, ist von Jean Prouvé und nannte sich Polarbär. Der war mit so einem Steiftierstoff bezogen gewesen. Und wie gesagt, da passten diese Basquiat-Bilder nicht hinein. Genauso habe ich sehr früh Francis Bacon gesehen, mochte aber diese gequälten Bilder nicht, weil ich kaufe nur die Bilder, auf die ich ja auch gucken will. Und dann habe ich durch gewisse Avantgarde-Magazine gesehen, dass es eine neue Richtung gibt in der schwarzen Kunst. Also in der Kunst der Afroamerikaner, die jetzt auf einmal ähnlich wie Hip-Hop sagen, hier, Beauty, Power, haha. Hier dieses rechte Bild, der malt der Maler einen jungen Rapper in der Pose Ludwig des 14. Die gleiche Pose, die Dekorationen sehen beinahe aus wie von Versace. Ja. Es ist proud, es ist beautiful, es ist fotorealistisch. Allein die Dicke da vorne in ihrer Bluse, die mag ich am allerliebsten. Wie eine Königin steht sie da.
Selbstbewusst,
und Black Pride ist einfach, eigentlich ist es die Rache an, früher war schwarze Malerei meist mit Sklaverei, mit Dämonen, mit, das sah aus wie primitive Kunst. Und das ist plötzlich die Antwort auf all das. Das ist auf einmal, fuck you, I'm beautiful, I'm rich, das, I'm bling bling. Alles, was so ein bisschen Gangster-Schick und Hip-Hop eben bedeutet, ist in diesen Bildern drin. Da allerdings nochmal eine Wende, da hängt ein Bild auch, Black Afro-American, Nidica Cosby heißt sie, ist ausverkauft in den nächsten Jahren in alle Museen, was sie da schafft, sie schafft nicht viel. Ne? Sie ist jetzt Professorin für Kunst, ich glaube, an der Akademie in Philadelphia. Sie malt quasi ihre Familie, ihre Schwester. Das sind sehr ruhige Bilder, aber auch voller Beauty. Und man sieht praktisch aus ihrer Kultur, aus ihrer Gegend, aus ihrer Verwandtschaft Figuren auftauchen. Überall sieht man diese kleinen Fotos, Fotokopien. Es ist eine Mixed-Media-Technik, wo sie malt und fotokopiert und kollagiert. Also das ist eine... Ich habe das Zimmer diesen Künstlern gewidmet, habe deswegen die Wände schwarz gestrichen, der chinesische schwarze Teppich auf dem Boden. Und das ist ein Tisch auch von Jean Prouvé, einer dieser französischen Avantgardisten, der in einfachen Terrazzo die Platte gemacht hat und nicht aus Alabaster.
Wunderbar. Das kann jetzt dazu gedient haben, dass Sie mal so ein bisschen ein Bild haben, wo wir jetzt gerade die letzten Stunden gesessen haben. Hier bei Wolfgang Job. Ich bedanke mich recht herzlich. Lieber Wolfgang Job, danke für die Zeit. Danke, dass Sie zu Gast in meiner Sendung waren. Ich wünsche Ihnen natürlich und besonders in dieser Zeit viel Gesundheit und dass Sie weiterhin so viel Kraft und Kreativität entwickeln, damit wir noch viele spannende Projekte und Werke von Ihnen erleben dürfen.
Ich danke auch. Ja, ich habe auch nicht aufgehört und habe auch nicht vor, aufzuhören zu arbeiten, denn solange man das Gefühl hat, dass man willkommen ist bei den Leuten, solange werde ich das tun.
Ich sage auf Wiederhören bis zur nächsten Sendung und wünsche Ihnen, liebe Hörer, noch einen schönen Maisonntag. Bis bald auf Radio Potsdam, Ihr Frank Smürek. Und zum Schluss nochmal Musik ausgesucht von Wolfgang Job. Wir hören Cyndi Lauper.
True Colors, die echten Farben.
Radio Potsdam, Smürek trifft.